Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von Halb 10 FM, dein Podcast für eine neue linke Politik. Heute reden wir über Indien, beziehungsweise über Streiks von Arbeiterinnen und Bäuerinnen, die dort seit November stattfinden. Am 26. und am 27. November demonstrierten über 250 Millionen Menschen und damit stellen sie die größten Streiks in der Weltgeschichte dar, vermutlich. Das zeugt von einer großen Arbeiterinnen-Solidarität, denn 10 Gewerkschaften zusammen mit 250 Landwirtschaftsgruppen mobilisierten Arbeiterinnen aus den folgenden Bereichen: Kohle, Bergbau, Telekommunikation, Bauwesen, Transport, Hafenarbeiter und Bankwesen. Sie protestierten gegen drei Anträge zu Gesetzesreformen, die im September letztes Jahr verabschiedet wurden und den landwirtschaftlichen Sektor weiter liberalisieren würden. Wir sprechen heute mit Mihir Sharma. Mihir ist Anthropologe an der Kulturwissenschaftlichen Fakultät an der Universität Bayreuth. Und Mihir befasst sich unter anderem mit neuen Organisationsformen sozialer Basisbewegungen und ist ein Aktivist der Gruppe Berlin for India. Hallo Mihir.
Du bist hallo gemütet. Samara.
Hallo. Na, kein Problem.
Das dauert mit der Technologie immer.
Ne? Yes, es passt schon. Michael, vielleicht fängst du damit an, dass du dich einfach so auch alleine vorstellst und dann können wir gleich in das Thema reinspringen und mit den Gesetzen anfangen.
Ja, super gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung zu diesem Gespräch, Tamara und Flo und das Team. Ich finde eure Reihe allgemein sehr spannend. Ich habe mir vielleicht bisher nur 5 Episoden angehört, aber die waren sehr, sehr umfangreich und sehr divers auch. Ich finde es immer sehr spannend, dass ihr eine diverse Crowd habt. Ich bin Anthropologe oder mache meine Promotion gerade zu sozialen Bewegungen in St. Louis in den USA. Und ich schreibe manchmal für Zeitungen wie Analyse und Kritik oder Jacobin, die Zeitschrift, mache Beiträge für Organisationen oder Bewegungen. Eigentlich ist mein Forschungsfeld gar nicht Indien, sondern ich bin als Aktivist, kann man sagen, aber ich bin eigentlich so in einem Kollektiv namens Berlin für India, den du erwähnt hast, in Berlin, wo wir versuchen, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit für dieses Thema, beziehungsweise nicht nur für das Thema, sondern für die Bewegungen, die gerade in Indien oder in Südasien stattfinden, in Deutschland zu kreieren. Genau.
Ich finde es super spannend, dass du zu St. Louis forschst, weil meine Familie wohnt in Kansas City und ich kenne mich. Also ich war oft in St. Louis, aber wir reden über Indien heute. Vielleicht kommen wir irgendwie zu dem Thema, vielleicht können wir das miteinander verbinden. Ich weiß es nicht, aber sehr spannende Stadt, auch eine spannende Arbeitergeschichte, wenn man so will. Also diese, ja, das ich lasse dich eigentlich über Indien reden, aber schau mal, vielleicht finde ich die richtigen Zeitpunkte, um die Thematiken so miteinander zu verknüpfen. Aber fangen wir bei diesen Gesetzen an, in Indien, die letztes Jahr verabschiedet wurden. Kannst du sie vielleicht kurz zusammenfassen und die Problematik auch für unsere Zuschauerinnen und Zuhörerinnen erklären? Weil ich glaube, wir kommen auch dazu, aber ich bin mir nicht sicher, ob jetzt das so bekannt ist, was gerade sozusagen der Inhalt dieser Streiks ist im Westen. Und es ist meiner Meinung nach nicht sehr viel darüber berichtet worden. Also worum geht es konkret und wer sind eigentlich die Hauptakteure? Die Hauptakteure der Modi-Regierung, wer ist die Modi-Regierung und die Hauptakteure jetzt von den Arbeiterinnen und den Aktivistinnen, die streiken?
Gerne. Also ich glaube, da sind wahrscheinlich dann zwei Ebenen, die du angesprochen hast. Erstens die Ebene der Gesetze, also die ich erwähnen werde, und dann die Ebene der Hauptakteure. Also vielleicht macht es mehr Sinn, die Gesetze zuerst anzusprechen. Und da würde ich vielleicht zwei kleine Anmerkungen zuerst machen. Erstens, dass diese Zahl 250 Millionen ist ein bisschen kurios entstanden. Und ich glaube, das Neues Deutschland hat in Deutschland als einzige Zeitung darüber berichtet. Ich weiß nicht, ob du noch da bist, Tamara, aber ich sehe dich nicht. Also genau, jetzt sehe ich dich wieder. Cool, genau. Das war eigentlich so eine Pressemitteilung der linken Parteien beziehungsweise der Gewerkschaftsverbände am 26. November. Und es gab aber keine unabhängige Berichterstattung beziehungsweise Evaluation der Zahl. Also man weiß nicht, ob es 50 Millionen waren. Man weiß aber, dass es vermutlich die größte Bewegung, was Anzahl der Menschen anbetrifft, sein könnte. Genau, das war das Erste. Und ich würde die Wörter Blockaden oder Massenbewegung oder soziale Bewegung benutzen, anstatt Streiks, weil die Streiks Teil der Bewegung sind und manchmal in der klassischen Streikform stattfinden, aber auch, also dass man die Arbeitskraft entzieht oder so. Aber das ist halt in dem Agrarsektor ein bisschen schwierig, allein einfach arbeitstechnisch sich vorzustellen. Wie du erwähnt hast, es gibt sehr viele Verbände, die sich zusammengebündelt haben und diese Streiks organisiert haben. Das waren die zwei kleine Anmerkungen, bevor ich anfange.
Danke, danke. Ich möchte spezifisch sein.
Genau. Und erstmal zu den Gesetzen. Also es geht um drei Landwirtschaftsgesetze, auf Englisch Farm Bills, die den Agrarsektor in Indien reformieren sollen. Für ein linkes Publikum ist Reform oft mit neoliberalen Reformen verbunden, also besonders nach den 90ern. Und da ist es keine Ausnahme. Also sind diesen drei Gesetze keine Ausnahme. Die Narendra Modi-Regierung der Bharatiya Janata Party oder BJP hat die Verdopplung der landwirtschaftlichen Einkommen als eines der größten Versprechen nach ihrem Amtsantritt in 2014 gemacht. Und aber die Einkommen der Landwirtinnen und Arbeiterinnen im Agrarsektor sind im Gegenteil zurückgegangen. Und viele sind arbeitslos, besonders während der Pandemie und wegen der Pandemie. Also die neuen Gesetze, es gibt drei Gesetze, wie erwähnt, und sie sollten auch zusammengelesen werden. Das heißt, die fließen ineinander und werden, sobald sie in Kraft treten werden, sozusagen zusammen wirken und Konsequenzen haben für die Landwirtinnen. Und die Regierung hat diese Gesetze als, weil ich auch nicht so, ich will auch so irgendwie euch erklären, was die Regierung behauptet hat und was die Gegenargumente sein könnten. Die Gesetze wurden als ein Weg verkauft von der Regierung, die Einkommen zu erhöhen, also nach ihrem Hauptversprechen vor den Wahlen. Sie haben die Rolle des Marktes und des Privatsektors in der landwirtschaftlichen Wertschöpfung als vorrangig gesehen. Und sie wollten seit immer nicht nur den Agrarsektor, aber auch andere Sektoren deregulieren. Das heißt, die Beschränkungen für den Transport und die Lagerung von Lebensmitteln aufheben und den Handel mit landwirtschaftlichen Produkten außerhalb der sozusagen regulierten Märkte, die heißen Mandis, für landwirtschaftliche Erzeugnisse zulassen. Und in fast allen Bundesstaaten Indiens erhalten Landwirtinnen bislang Lizenzen und zahlen Provisionen, um ihre Produkte auf registrierten Märkte oder Mandis zu verkaufen. Also dieses Mandi-System sollte mit den drei Gesetze abgeschafft werden, mehr oder weniger. Und viele Kritikerinnen haben gesagt, dass der Hauptpunkt, was zu Ärgernis führt oder zu was irgendwie im Vordergrund steht, ist der Mindestpreis. Ich werde vielleicht ein bisschen längeren Weg gehen, weil ich finde es wichtig zu erklären, wie die Gesetze eigentlich funktionieren. Wenn es nicht klar ist oder wenn es zu lang ist, bitte sag Bescheid.
Also ich finde, okay, wir haben jetzt extrem viel Stoff und ich würde dich aber jetzt wirklich weitergehen lassen, weil ich glaube, wir brauchen auch diese Grundlage, um das näher zu besprechen. Also insofern, ja, bitte.
Cool. Also es sind drei Gesetze, die den Agrarsektor reformieren sollen. Erstens mit der Abschaffung der regulierten Märkte, der Mandis, nicht? Und in dem Sinne ist es wichtig zu erwähnen, dass die Mandis wurden schon lange kritisiert, also vor der sozusagen neoliberalen Welle auch, weil sie nicht effizient sind, weil es irgendwie Zwischenhändlerinnen gibt, die auch in der Kastenstruktur sozusagen von den ärmsten Schichten der Dalits, der Muslime, der Frauenlandwirtinnen viele Profite ausbeuten oder Mehrwert ausbeuten. Also es gibt tausende Argumente gegen Mandis, aber zumindest in dem nominalen sozialistischen System oder nicht mal System, sondern nominalen Kongresspartei regierte Indien gab es eine Mindestpreisgarantie für viele, aber nicht alle Arten Landwirtschaft und für bestimmte Produkte. Und da die neuen Gesetze das aktuelle System der Mandis, der regulierten Märkte, durch ein Marktnetzwerk ersetzen sollten, was die Kontrolle an der Konzerne liefert, und also es heißt an das neoliberale globale Nahrungsmittelregime, das würde heißen, dass der Grad der Kontrolle, die Bauern einschließlich der sogenannten reichen Bauern über viele Aspekte dieser Vertriebskette haben werden, wahrscheinlich weitaus geringer sein als im Fall der lokalen regulierten Märkte oder Mandis. Und man muss noch zwei Punkte da erwähnen, dass erstens, dass 85% der indischen Landwirtinnen verfügen über einen Landbesitz von weniger als 2 Hektar, was zum Beispiel nicht vergleichbar ist mit Kanada oder USA oder auch die großen europäischen Märkte, wo der Agrarsektor ganz anders aussieht und diese Prozesse sozusagen schon, oder nicht schon, aber haben schon lange ihre Konsequenzen gezeigt für die Landwirtschaft. Und die meisten Landwirtinnen in Indien haben eigentlich keinen Zugang zu den Mandis. Es fehlt an Lagerkapazitäten, anderer Infrastruktur und sie sind schon jetzt gezwungen, ihre Produkte sozusagen sofort zu den angebotenen Preisen zu verkaufen. Und die überwiegende Mehrheit also ist sozusagen der Bäuerinnen und Bauern aus den marginalisierten Gemeinschaften gehören in diese Kategorie. Der letzte Punkt, was ich erwähnen will, ist der Minimum Support Price, sozusagen den Mindestpreis Garantie, was sehr, sehr wichtig ist für die Bäuerinnen und Bauern. Sozusagen ein Mindestpreis wird veröffentlicht von der Regierung am Anfang, glaube ich, der Saison. Das garantiert sozusagen einen Mindestpreis für die Waren, die sie verkaufen werden, damit sie damit rechnen können und ihre nächste besser planen kann. Und in den drei Gesetzen steht aber nicht, dass es eine Mindestpreisgarantie geben wird. Die Regierung argumentiert dagegen, dass es doch so sein sollte. Es steht aber nicht im Gesetz, also es gibt keine Garantie der Mindestpreisgarantie. Und in dem Sinne gibt es fast keine Möglichkeiten, zu einem Kompromiss zu kommen. Weil ohne diese Mindestpreisgarantie hat man sozusagen einen wilden Markt, was man überall auf der Welt seit dem Anfang des Kapitalismus gesehen hat. Und das kann zu sehr viel Elend und Armut und Arbeitslosigkeit führen, also unter anderem. Genau. Ich würde vielleicht da stoppen und dann können wir mehr über spezifische Aspekte oder andere
Ja, vielen Dank für diese so genaue und so ausführliche Beschreibung der Lage in Indien und vor allem auch für deine Anmerkungen am Anfang. Ich habe mich auch gewundert über diese Zahl 250 Millionen und zwar, weil ich mir einfach diese Zahl von Menschen nicht vorstellen kann. Also ich habe mir heute überlegt, was ist so, ich glaube, das ist auch soziologisch irgendwo mal bewiesen worden, was unsere Kapazität so des einzelnen Menschen überfordert, wenn man an Menschenmengen denkt. Zum Beispiel für mich ist es unvorstellbar, dass 76 Millionen Menschen für Trump gewählt haben. Und dann habe ich gedacht, wenn 250 Millionen in Indien eine Opposition kreieren oder halt streiken oder wie du sagst, eine Bewegung, eine Massenbewegung ausmachen, dann ja, es überfordert einfach den Verstand. Das ist, was, glaube ich, man das Erhabene nennt. Aber okay, so ja, das ist gut. Es waren halt sehr viele Menschen da, kann man auch sagen. Und natürlich immer wieder die Behauptung, ich glaube, das kam zuerst von Jacobin, aber ich bin mir nicht sicher, also nicht deutsches Jacobin, sondern englisches Jacobin, amerikanisches, dass das wahrscheinlich halt der größte Streik oder die größte Arbeiterbewegung der Geschichte ausmacht. Schau mal. Also insofern vielen Dank für diese zwei Anmerkungen und vielen Dank auch für deine Ausführung von den drei Gesetzen. Ich muss zugestehen, ich habe mir jetzt ein paar Interviews angehört, unter anderem mit Vijay Prashad. Wir haben ein bisschen davor diskutiert, der ist recht aktiv in linken Medien, in Englischen, und Viju Krishnan. Sie haben ein bisschen über diese drei Gesetze geredet und ich habe sozusagen eine Ahnung gehabt, aber niemand hat es so ausführlich beschrieben wie du. Insofern vielen Dank dafür. Vor allem, ja, also was glaubst du, wenn wir davon ausgehen, dass, oder sag mal so, diese Mundis, kann man sie als Vermittler verstehen oder was für eine Rolle spielen sie in der ganzen Kette? Was ist das für ein Klassenbewusstsein, oder was dahinter steckt? Weil ich meine, es ist berühmt oder man sagt ja oft, vor allem mit Finanzkapitalismus, es sind oft diese Vermittler, die eigentlich am meisten Gewinn machen. Und was ist mit deren Abschaffung jetzt zu erwarten? Also wo fließt der Gewinn jetzt hin? Und wie du sagst, das lässt halt die Bauern ein bisschen im Stich oder die Bäuerinnen ein bisschen im Stich, weil sie haben jetzt weniger Autonomie, oder? Über wo ihre Waren hinkommen und eben, wie du sagst, mit der Mindestpreisgarantie wird das jetzt auch schwieriger, aber ja, vielleicht ganz kurz nur für mich, vielleicht auch für unsere Zuschauerinnen, wie siehst du diese Mundis, die jetzt so lange kritisiert werden, was für eine Rolle spielen sie konkret in dem Ganzen und kann man sie als Vermittler beschreiben und genau, also mit dem Verlust von diesem System, wer ist der große Gewinner?
Ja, ich glaube, du hast es auf den Punkt gebracht und so sollte man vielleicht auch antworten können. Also wer ist der größte Gewinner? Wer wird daraus gewinnen? Vielleicht erstmal zu Mandis. Also wie ich erwähnt habe, das Mandi-System wurde aus unterschiedlichen Sichten kritisiert und das Mandi-System ist sozusagen ein regulierter Markt, was in bestimmten Teilen Indiens sich befindet oder organisiert wurde von sozusagen, ich glaube, also ich kenne die Genealogie nicht so genau, das kann man vielleicht, es wäre auch vielleicht für mich was zu irgendwie zu erforschen, aber in bestimmten Teilen Indiens, wo es sozusagen eine spezifische Warenproduktion stattfindet, besonders, also nicht nur für die Exportbranche, aber auch unter anderem für bestimmte Zwecke geeignet ist. Da finden auf jeden Fall sehr organisierte Mandis statt oder Mandis werden organisiert. Und in Punjab zum Beispiel, wo die Bewegung stark geankert ist, es ist eines der Bundesländer, wo die sogenannte grüne Revolution stattgefunden hat in den 70er Jahren und das hat zu einer, ja, also das kann man auch sehr viel debattieren in linken Kreisen, ob es zu einer Beendigung von Elend und Armut geführt hat und was die Methoden waren und so weiter und so weiter. Aber auf jeden Fall, die Mandis bestehen aus unterschiedlichen Schichten der Akteure. Die Zwischenhändlerinnen Ich würde dafür argumentieren, dass es nicht nur eine Kategorie ist, wie es sagen in der Regierungspropaganda oder auch in der Gegenpropaganda irgendwie dargestellt wird. Wenn man das ethnografisch erforscht, was ich nur aus Zweitquellen irgendwie gelesen habe, dann sieht man, dass Zwischenhändlerinnen, es gibt unterschiedliche Schichten von Zwischenhändlerinnen, denn es ist ja zwischen, sagen, entweder Exportketten oder Exportlieferketten und auch inländische, weil Indien ist ja ein großes Nationalstaat, großen Nationalstaat, und deswegen gibt es sehr viele Schichten. Also zum Beispiel, um ein Beispiel zu nennen, von Punjab aus werden Tomaten und Orangen, glaube ich, von PepsiCo seit den 80ern, wie sagt man, gesourced sein. Also dort werden diese Waren oder diese, diese ja, Obstarten oder ja, Obstarten angebaut. Und da die Zwischenhändlerinnen bestehen auf der Punjab-Ebene, also auf der bundesländischen Ebene, auf der nationalen Ebene und auf der internationalen Ebene. Und aber in den Protesten ging es um die Zwischenhändlerinnen, die als Zielscheibe für die Regierungspropaganda geworden sind. Und man weiß, also ich weiß ehrlich gesagt nicht, was sie damit meinten, aber ich glaube, das Ziel war klar. Sie wollten damit sagen, dass die Zwischenhändlerinnen irgendwie die Bösen sind, die abgeschafft werden sollten als Institution oder als Figuren in diesem System. Und wer wird daraus am meisten gewinnen? Schwierig zu sagen, aber man kann so eine bescheidene Vermutung anbieten. Das werden die großen Unternehmen. Man hat interessanterweise schon im August oder im September, glaube ich, Plakate, große Plakate und sozusagen Straßenzeichen von Adani und Ambani, also die zwei großen Industriehäuser und Indiens, die in diversen Industrie, Öl, Energie, Kommunikation, ihre Infrastruktur oder die Infrastruktur in Indien gekauft haben, neulich auch Flughäfen. Man hat Plakate von denen gesehen, weil sie die größten Lagerkapazitäten ausbauen sollten. Es sieht so aus, als würden sie, wenn es so sein sollte, dass die Gesetze in Kraft treten, dass sie die größten Gewinner sein werden auf der, nicht nur auf der indischen Ebene, sondern sie werden sozusagen diejenigen sein, die am meisten Zugang haben werden zu diesen eröffneten Märkten. Und die größten Verlierer, sollte man auch dazu sagen, werden die Bäuerinnen und Bauern ohne Landbesitz, obwohl das Interessante daran ist, also an dieser Bewegung ist, dass dieser Gesetz sozusagen eine komplette sozusagen Auslieferung der Gesellschaft, der Agrargesellschaft, wie man das so nennen kann, bedeuten würde. Das heißt, auch die sogenannten reichen Bäuerinnen und Bauern werden davon betroffen, weil ja der Monopolkraft der großen Konzerne so groß sein wird, dass man kann nur einschätzen, dass die Bäuerinnen und Bauern mit auch mit einem relativ großen Landbesitz könnten nicht mehr selbst bestimmen, was sie anbauen, für wen und für welche Preise. Es ist meistens wichtig, sie das verkaufen und an wen. Genau.
Das ist interessant. Also du hast jetzt einige Punkte erwähnt, die du auch in einem Artikel, Artikel, den du zusammen mit Elias König geschrieben hast, für Klimareporter. Den Artikel fand ich wirklich großartig. Da hast du ein paar Sachen jetzt angesprochen, die in dem Artikel vorkommen, vor allem diese Familien Ambani und Adani. Du sagst, das sind Menschen, die ihr Geld mit Öl verdienen. Kannst du kurz nur erklären, was hat das mit dem Agrarsektor in Indien zu tun? Warum sind sie die größten Gewinner? Oder inwiefern hängt jetzt hängen Tomaten mit Öl zusammen?
Gerne. Also was ich damit meinte, war, dass das sind sagen zwei unter, man kann ja grob fünf, also aber es gibt auch mehr sagen finanzielle Unterstützerinnen der jetzigen Regierung. Da muss ich auch erwähnen, dass es nicht nur an die jetzige Regierung liegt, sondern man kann von einem neoliberalen Konsensus sprechen, dass die Kongresspartei auch vertreten hat. Also die Kongresspartei war eigentlich zuständig für die Eröffnung der Märkte und die Liberalisierung, sogenannte Liberalisierung, Deregulierung ab 91. Also es gibt sozusagen einige Großkonzerne, Konglomerate, Ambanis und Adanis sind unter den größten davon. Und was ich mit dem Punkt vorher meinte, war, dass diese Konglomerate verfügen über also Industriegebiete wie so divers wie Telekommunikation, Öl, andere Arten Energie, sogar erneuerbare Energie. Sie wollen auf jeden Fall den Agrarsektor, was sozusagen unter den größten Sektors Indiens und der sogenannten globalen Südens immer noch sein könnte, also nicht nur in GDP sozusagen, aber als Sektor an sich. Und das aber wurde bisher mehr oder weniger durch diese Art von Gesetze wie eine Mindestpreisgarantie, regulierten Märkte oder Kleinmärkte wie Mandis und so weiter und auch bundesländische Gesetze mehr oder weniger geschützt. Aber diese Wände, die diesen Mindestschutz, das ist auch, ich würde es auch nicht Schutz nennen, aber sein Mindestschutz ermöglicht hat und wird jetzt durch diese drei Gesetze es nicht mehr geben, sagen. Genau.
Okay, ich habe aber eine kurze Frage. Vielleicht kannst du das auch. Wir reden jetzt noch über die BJP und die Modi-Regierung und über ihre Reaktion über die letzten paar Monate. Aber wie würdest du die Modi-Regierung jetzt in Bezug auf solche reiche Milliardäre wie eben Adani und Ambani sehen? Also was ist sozusagen, du sagst, es gibt eine Neoliberalisierung von Indien, das läuft schon seit Jahrzehnten, das hat jetzt nicht die BJP sozusagen erfunden. Und die BJP ist bekannterweise eine rechtsnationalistische Partei, die vor allem Moslems anfeindet und sozusagen einen Hindu-Nationalismus betreibt. Ich glaube, irgendwo habe ich gehört, dass es die erste oder eine der ersten faschistoiden Parteien der Welt eigentlich darstellt, die BJP. Also was hat sozusagen diese Art von, sag mal, Rechtsnationalismus, Faschismus mit Neoliberalisierung zu tun? Warum sind diese Sachen in Indien gerade so miteinander verheiratet? Ich weiß, das ist ein riesiges Thema, aber vielleicht ist es auch interessant für unsere Zuschauerinnen, die sich nicht und Zuhörerinnen, die sich jetzt nicht so gut mit der indischen Regierung auskennen und diese Partei.
Gerne. Also ich kann vielleicht das kurz fassen und dann vielleicht können wir auch mehr darüber reden, weil es vielleicht ein spannendes Thema ist weltweit für ein linkes Publikum, diese steigende sagen, Bewegung überall, die sich auch als solche sieht und sich auch miteinander verbindet. Also die BJP ist mit der AfD und mit der Republikanischen Partei und mit der AKP in der Türkei und so weiter gut angebunden. Also die haben Kontakt und so weiter. Und du hast recht, also nicht als Partei, sondern als Bewegung ist es vielleicht also ich bin kein Scholar zu Faschismus, aber es ist vielleicht die längst überlebende faschistoide Bewegung, weil, oder je nachdem, wie man die NSDAP sieht und so weiter. Also, aber genau, in 1925 hat sich die Urorganisation, die RSS, gegründet, die übrigens in Deutschland fünf Zentren hat in fünf Städten namens HSS und die RSS hatte, also es ist auch keine Vermutung, es ist einfach so klare, sagen, wir hatten klare Verbindungen mit der NSDAP und haben sich von den Faschisten in Italien inspirieren lassen. Und während der antikolonialen Kämpfe waren sie auch nicht so richtig beteiligt. Sie wollten eher sozusagen eine Hindu-Nation bilden und eher gegen Muslime agieren. Und du hast erwähnt, dass diese Regierung so rechtsnationalistisch oder hindu-nationalistisch unterwegs ist und aber auch Muslime als größter Feind sieht. Aber man muss auch erwähnen, sie sehen auch Christen als Feinde und die sind auch vielleicht nicht in ihrer Propaganda immer, aber die sind auch eine Partei der oberen Kasten und sind auch sozusagen für eine Kastenvorherrschaft der Brahmanen, obwohl sie das nie so sagen würden. Und Modi kommt auch nicht aus einer oberen Kaste und sie spielen sehr mit Repräsentationspolitik, um sozusagen eine Einheit der Hindus zu bilden. Viele Wissenschaftlerinnen überall auf der Welt und unter anderem zum Beispiel Kancha Elaya in Indien oder Christophe Jaffrelot in Frankreich haben gezeigt, dass Hinduismus gab es in der Form auch als Selbstbewusstsein nicht in dem 19. Jahrhundert oder wenn, dann überhaupt nicht unter mehr als 1% der Menschen, die sich als Hindus gesehen haben. Also weil man hat auch zum Beispiel von dem eines der größten Denker Indiens, B.R. Ambedkar, zu lesen bekommen, dass die Frage der sagen, getrennten Electorates, falls es euch was sagt, eine der größten Fragen war. Aber vielleicht ist es zu viel Geschichte. Ich wollte vielleicht kurz zurückgehen zu deiner ursprünglichen Frage, wie hängen Neoliberalismus und rechte Bewegungen zusammen? Also ich glaube, viele Theoretikerinnen, linke Theoretikerinnen auch hier in Deutschland, haben oft argumentiert, dass diese Allianz zwischen sozusagen liberale Demokratie und Kapitalismus wird sich oder ja löst sich wie sagt man ab oder löst sich aus ich weiß nicht wie man das sagt aber schafft sich ab sozusagen und dass es mehr und mehr autoritäre Formen zu sehen sind überall auf der Welt und dass die liberale Demokratie sich nicht mehr sagen also es gibt sagen ethno-nationalistische Formen wenn man es bei der AKP anguckt in der Türkei oder klar, in den USA auch, aber in Indien auch ist es ähnlich. Und in dem Sinne kann man sagen, man kann die Frage so stellen, oder ich stelle es mir so vor, wer sind die besten Managers des Neoliberalismus? Sind also die Kongresspartei sind es nicht, weil sie zu sehr so tun müssen, als wären sie sozialdemokratisch. Und dann können sie halt nicht effektiv sein, weil sie ihre Reformen nicht implementieren können. Und diese Durchsetzungsfähigkeit oder Durchsetzungsversprechen, das ist, was die Faschisten anbieten, weil sie eben für ein Recht, also diese Rechtsstaatlichkeit nicht so ernst nehmen.
Das ist echt, das ist super. Das ist eine spannende Formulierung da am Ende vor allem. Die besten Manager sind natürlich diejenigen, die, weiß ich nicht, die ihre Gesetze schnell durch ein Parlament bringen können. Und das ist tatsächlich in Indien so passiert, oder? Ich meine, diese drei Gesetze sind unglaublich schnell verabschiedet worden. Man sagt ja hastig. Und in den USA muss ich nur an Trump denken und an diese Tax Law und wie schnell das gegangen ist, wo es geheißen hat, jetzt sollten Milliardäre und was extrem Reiche halt weniger Steuer zahlen. Das ging viel schneller als jetzt $1,400 an Familien zu schicken, sag mal so. Okay, gut. Bevor wir jetzt sozusagen zu dem zweiten Teil unserer Sendung kommen, wollte ich nur kurz einspringen und euch daran erinnern, also liebe Zuschauerinnen und Zuhörerinnen, dass wir als linke Podcast eure Unterstützung brauchen, um solche spannende Themen auch weiter zu moderieren. Wir machen das als Freizeithobby und sehr gerne, aber es kann mehr kommen, es können mehr Gäste kommen und wir können auch viel mehr hoffentlich mit euch darüber reden. Das ist www.halbzehn.fm/Jacobin. Da könnt ihr auch gleich Jacobin abonnieren und großartige Texte lesen, auch von Michi. Du sagst, du schreibst auch für deutsches Jacobin. Okay, super. Kannst du auch von mir hier weitere Sachen lesen? Das ist und dich über Indien und andere Sachen informieren. Insofern bitte unterstützt uns mit einer Spende, abonniert Jacobin und so können wir solche Gespräche weiterführen. Ich wollte jetzt kurz ein bisschen so einen Sprung machen. Wir haben sehr sozusagen die hoffentlich jetzt eine Basis für die Diskussion aber eine Sache haben wir jetzt nicht erwähnt und das hat mich immer überrascht. Also ich habe ein paar Freunde in den USA in so linken Arbeiterbewegungen, die aus Indien kamen, und ich kann mich erinnern, ein Freund insbesondere hat mir erzählt, dass in Indien Bäuerinnen dass es ein Problem mit Suizid gibt. Und tatsächlich, der Anteil an der Suizidrate in Indien beträgt 11% von Bäuerinnen. Und ich habe eine Statistik hier, jeden Tag begehen circa 28 Menschen, die in Verbindung zur Landwirtschaft stehen, Selbstmord. Du hast jetzt erklärt, das hängt mit einer Neoliberalisierung über die Jahre sozusagen zusammen, aber kannst du auch vielleicht, gibt es irgendwelche konkrete Ursachen von diesen hohen Zahlen, die auch vor den drei Gesetzen gekommen sind? Hat das etwas damit zu tun, wie du sagst, dass jetzt es sehr viele Bäuerinnen in Indien gibt, die ja wirklich wenig sozusagen an Hektaren besitzen, und was bedeutet diese Wende jetzt, die jetzt durch diese Massenbewegungen ausgelöst ist für Bäuerinnen? Können wir vielleicht erwarten, dass es weniger Suizide gibt infolgedessen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich kann leider zu der letzten Frage vielleicht wenig sagen, weil ich kein Experte zu dem Agrarsektor an sich bin und kann auch das sagen nicht vorhersehen. Aber zu den ersten Fragen, ja, es gibt es gibt sagen seit 91, seit der Deregulierung der indischen Märkte, was nicht auf einmal so alles dereguliert hat, sondern es ist auch stückchenweise erfolgt. Und ja, es ist eben immer noch so ein Prozess, was weiter betrieben wird. Seit 91 gibt es eine steigende Anzahl an Bäuerinnen und Bauern, die sich umbringen. Es gibt verschiedene Gründe. Es gibt Schuldverhältnisse auf der lokalen Ebene. Es gibt Schuldverhältnisse, die mit größeren Zusammenhängen zu tun haben auf der nationalen, internationalen Ebene. Da haben zum Beispiel Anthropologinnen wie David Graeber in seinem Buch Schulden das wirklich auf den Punkt gebracht, was Schuldverhältnisse mit menschlichen Leben ausmachen. Also unter anderem, ich kann diesen Autor auf jeden Fall erwähnen. Es gibt außerdem sehr viele gute neue Bücher zu diesem Thema. Ein altes Buch, zu dem vielleicht, wenn es euch interessiert, ist Everybody Loves a Good Drought. Also jeder und jeder liebt eine gute Dürre. Und es geht darum, es ist von P. Sinat. Er ist vielleicht der bekannteste Journalist des Agrarsektors oder des ländlichen Gebiets in Indien. Er hat dieses Buch schon vor, ich glaube, 20 Jahren oder so oder mehr geschrieben und genau beschrieben auch damals, wie die Schuldverhältnisse, die Politik der IWF und der neoliberalen Durchsetzung der, sei es Kongresspartei oder auch andere Parteien, sogar Linksparteien, wie sie dazu führen, dass mehr und mehr Bäuerinnen und Bauern sich sich vor sich irgendwie nur eine Ausweglosigkeit sehen und sich umbringen müssen und nichts anderes vorstellen können. Da gibt es oft sozusagen kurze Richtlinien der Regierung oder ein bisschen so Zuschüsse für die Familien danach, was auch nicht immer erfolgt oder in vielen Fällen nicht erfolgt. Und es ist wirklich eine sehr tragische Situation und es, je nachdem, also da kommen auch viele Faktoren zusammen, zum Beispiel in vielen Regionen Indiens wird die Landwirtschaft ohne ein Wassersystem geregelt. Das heißt, man ist vom Wetter abhängig, was in Zeiten des Klimawandels mindestens seit 20, 30, 40 Jahren sich nicht verbessert, auf jeden Fall. Und in diesen Regionen ist die Situation besonders schlecht. Dann geht es auch um Schuldenverhältnisse, wie ich erwähnt habe, und Richtlinien der IWF, die sich auf der lokalen und auf der ländlichen Ebene durchsetzen. Und da muss ich auch erwähnen, es gibt auch Großkonzerne wie Monsanto, die sehr aktiv sind und waren in den letzten 10, 20 Jahren. Man kennt die Geschichten nicht. Sie nehmen Hubschrauber und lassen ihre Samen auf Felder fallen, wo man Widerstand geleistet hat. Und dann auf einmal hat man sozusagen patentierte Samen benutzt und man kann sein ganzes Leben lang vor dem Gericht kämpfen oder man akzeptiert halt die Vorherrschaft der Großkonzerne.
Monsanto, genau. Entschuldigung, Monsanto, ich habe da eine persönliche Verbindung. Meine Mutter ist Agrarwirtschaftswissenschaftlerin und hat eine Zeit lang für eine Firma namens Asgrow gearbeitet. Das ist eine Filiale von Monsanto, aber ich glaube, die sind sowieso jetzt von irgendjemandem aufgekauft worden. Ich glaube, von einer deutschen Firma, oder?
Von Bayer, genau.
Von Bayer, ja, wollte ich gerade, okay, gut, danke, ja. Okay, ja, wir haben mit multinationalen Konzernen zu tun, die gewissenlos sozusagen ja ihre Samen durch die Welt, wenn man so will, sprühen. Wir haben eine Frage von Anatol Schnitzler und eigentlich wollte ich sowieso dazu kommen und insofern vielen Dank an dich. Und zwar, wie würde diese Bewegung organisatorisch vorbereitet? Ich habe hier von Sanjay Vadhavkar, er ist der Generalsekretär der Gewerkschaft für Stahl, Metall und Bauwesen. Er hat gesagt, dass Corona eine ziemlich große Rolle in der Protestbereitschaft der Menschen gespielt hat. Und über ihn, glaube ich, habe ich eine Statistik eben, dass wie viele verschiedene Verbände zusammengekommen sind, um diese Streiks so im November am 26. und am 27. zu organisieren. Aber vielleicht kannst du kurz sagen, wie wurde das konkret sozusagen vorbereitet, über welche Kanäle, wie haben Sie Kontakt zu den Menschen aufgenommen und wie das ist sozusagen schon sehr, wenn man sich die Bilder anschaut, sehr, sehr beeindruckend, dass so viele genau gewusst haben, wo sie hin müssen und was sie tun müssen, um diese Gesetze zu protestieren.
Ja, genau. Also ich glaube, das ist vielleicht auch das Hoffnungsvolle an sozialer Bewegung, dass man sich zusammenfindet und dass man auch neue Allianzen findet und macht. Die werden ja im Laufe dieser Bewegung gemacht und das ist auch sehr beeindruckend. Also man kann vielleicht das so sehen, dass es um Delhi herum, Delhi ist die Hauptstadt im Norden Indiens, und es gibt auch ein Bundesland namens Delhi, was sozusagen um die Hauptstadt herum ist, und um dieses Bundesland herum gibt es einige Grenzen zu anderen Bundesländern, und drei von diesen Grenzen sind die Mittelpunkte der Straßenblockaden. Sie heißen, ist vielleicht nicht so interessant für eure Zuschauerinnen, aber Genau, es gibt drei Straßenblockaden, die teilweise 10 bis 20 Kilometer lang sind. Da werden sagen, fast Infrastruktur wie kleine Städte aufgebaut, bereits seit mehr als 90 Tage jetzt. Ich muss genau zählen. Aber und davor gab es auch schon Proteste in Punjab im Norden von Delhi, woher auch die meisten, wenn nicht, ja, die meisten, kann man schon sagen, die meisten der Protestierenden kommen, besonders nach Delhi. Und also es gibt diese Straßenblockaden auf drei Seiten sozusagen. Dann gibt es nationale, sagen, koordinierte Aktionen, die entweder durch sagen, national, auf der nationalen Ebene koordinierten Gewerkschaftsverbände organisiert sind, zum Beispiel All India Kisan Sabha, das heißt einfach Bäuerinnenverband Gesamtindiens oder so. Genau, und sie organisieren auf der nationalen Ebene und haben dann auch Rufe manchmal, zum Beispiel letzten Monat haben sie auch Bahnlinien blockiert, beziehungsweise Straßenblockaden in unterschiedlichen Städte überall in Indien organisiert und auch Aktionen vor dem Rathaus oder vor dem Büro, Hauptbüro der regierenden Partei in den jeweiligen Städten oder Bundesländern organisiert. Also es gibt dann koordinierte Aktionen überall. Die Straßenblockade an sich ist interessant, weil da gibt es eine ziemlich beeindruckende Organisation, wie du oder ihr auch gesehen habt, vielleicht in den Bildern. Da gibt es zum Beispiel Essenslieferungen, da gibt es auch ständige Wechsel. Also es sind manchmal zum Beispiel drei Familienmitglieder, die zurückgehen nach Punjab. Es ist ja auch 4 bis 10 Stunden weg, je nachdem, wie weit man wohnt und wie schnell man fährt. Aber man kann auch deswegen sehr viel wechseln und die Bewegung am Leben halten. Da gibt es auch zum Beispiel jede Art kulturelle Aktivität, medizinische Versorgung, es gibt politische Bildung, es gibt einen YouTube-Kanal und eine Zeitung, das heißt Trolley Times. Also sehr viele Dinge, was man oft in sozialen Bewegungen wie Occupy oder auch Kotti & Co. in Berlin gesehen hat, bei Straßenbesetzungen oder sozusagen kleine Infrastrukturen. Genau. Und dann gibt es aber auch religiöse Strukturen. Und da muss man sagen, also vielleicht für ein linkes Publikum, man sollte vielleicht mehr an so Befreiungstheologie denken als an jetzt so fundamentalistische Christen oder was auch immer, wie man es aus der Trump-Bewegung kennt. Da ist es ja klar, dass es auch da ein strategischer Essentialismus stattfindet. Das heißt, viele Kräfte, Bewegungen, Akteure kommen zusammen, um gegen, ja, und für ihren Existenz zu kämpfen. Aber da sind auch sehr viele sozusagen Klassen, Kasten, geschlechtsbasierte Konflikte in dem Alltag zu finden. Die werden aber nicht so oft betont von den Medien und auch von der Bewegung selber. Und als letzter Punkt wollte ich sagen, genau, du hast die Gewerkschaften erwähnt. Es gibt zunehmend eine nationale Koordinationsstruktur der Gewerkschaften und Verbände, denn in Indien sind ja 91% der Arbeiterinnen in dem informellen Sektor organisiert. Das heißt, die haben kaum Verträge oder schlechte Verträge und fast keine Sozialversicherung. Deswegen sind diese Strukturen, die durch diese soziale Bewegung entstehen, auch interessant und wichtig für die kommende Zeit, wo die regierende Partei vorhat, die bestehenden Strukturen auch abzuschaffen oder ihre Existenz schwieriger zu machen.
Das ist alles so spannend. Und da kam jetzt ein Kommentar und ich habe mich gerade erinnert, der Barbohead schreibt, in Kerala haben die Kommunisten vor einigen Wochen die Regionalwahlen gewonnen. Das stimmt, oder? Und das hat eigentlich viel mit Corona zu tun gehabt, weil da sind sehr viele junge Menschen sozusagen aktiviert worden. Sie sind zu Aktivistinnen geworden. Sie haben viel soziale Arbeit so geleistet oder über die Pandemie hindurch wurden dann bekannt und haben sich dann zur Wahl gestellt und haben gewonnen. Also habe ich, das ist ein Narrativ, das ich gehört habe, dass das wirklich sehr, sehr eng mit der Pandemie zusammenhängt, was in Kerala passiert ist und dass da aber vielleicht, man könnte sagen, vielleicht mit Vorsicht zu genießen, das sind Wahlen, da passieren Wahlen die ganze Zeit schon. Also ich habe den Eindruck, Indien hat unglaublich viele Wahlen, auch in jedem Bundesstaat sozusagen. Das überfordert fast ein bisschen auch, wie viele, das ist auch spannend, was für eine Rolle Demokratie überhaupt in dem Ganzen spielt. Aber es gibt sozusagen, vielleicht kann man ausgehend von den Wahlen in Kerala sagen, dass es vielleicht ein wachsendes linkes Bewusstsein gibt, was überraschend ist, wenn man bedenkt, wie berühmt, wie beliebt Modi überhaupt in der indischen Bevölkerung war, oder so habe ich das halt so verstanden, wenn ich Medien gelesen habe in den letzten fünf Jahren oder so.
Ja, vom linken Bewusstsein, ich glaube, die Frage ist spannend. Ich würde weder Ja noch Nein sagen dazu. Ich glaube, in Kerala ist es auf jeden Fall der Fall, weil es eine besondere Region ist, in dem Sinne, es ist die Linkspartei da, die Kommunistische Partei Indiens, ist sehr aktiv gewesen, auch schon vor drei Jahrzehnten in Basisstrukturen, in Frauenverbände. Sie haben auch sehr viele Fehler gemacht, aber auch daraus mehr oder weniger gelernt. Kerala, ja genau, ist relativ klein, ist relativ wohlhabend, es gibt fast kein Analphabetismus, es gibt sagen sehr hohe Lebensstandard im Vergleich zu zum Beispiel Bihar, wo es sehr viel Armut gibt, und die sind ja auch miteinander verbunden auf eine Weise, weil es gibt ja zum Beispiel dann migrantische Arbeiterinnen, die von Bihar oder woanders nach Kerala gehen, weil es höhere Löhne gibt. Oder wenn sie da auf Kokosplantagen arbeiten, oder wie sie auch zum Beispiel bei PepsiCo in der Tomatenmanufaktur oder in Tomatenherstellung arbeiten in Punjab, sie kriegen höhere Löhne als in Bihar. Und diese Lohnverhältnisse sind dann auf einer Nationalebene auch miteinander klar verbunden und führen auch zu dann migrantische Auswanderung, und man kann teilweise von Proletarisierung sprechen, aber auch von migrantischer Arbeit und sehr prekäre Verhältnisse. In Kerala ist es auf jeden Fall hoffnungsvoll, kann man sagen, aus einer linken Perspektive. Die Frage ist aber, was kann Kerala und andere Bundesländer wie zum Beispiel Tamil Nadu, wo es auch eine sehr, zum Beispiel ein Kastenbewusstsein gibt aus der Dalit- und Mehrheitsbewegung, Mehrheit im Sinne von den unterdrückten Kasten, und oft, wie Stuart Hall schon das schön sagte, über Race oder Rassifizierung, es ist oft seine rassifizierte Identität, wodurch man die Klassenverhältnisse zu spüren bekommt oder auslebt oder erlebt eigentlich. Es ist oft der Fall für das Kastenwesen oder das Kastensystem, das man in vielen Teilen oder im gesamten Subkontinent, auch in Bangladesch und Pakistan sogar, die Verbindung zu seiner Subjektivität, zu seiner Mobilität und so weiter hat mit dem mit der Kastenzugehörigkeit oder Kastengruppe zu tun, und die Frage der Klassen wurde oft in vielen Bereichen von den Kommunistinnen, also jetzt als ein bisschen Kritik zu der linken Bewegung, nicht so eng zusammen mit der Kastenfrage verstanden. Und man muss auch sagen, die nicht, also es ist in Kerala ein bisschen anders, aber in vielen Regionen der indischen Subkontinents, die Marxistinnen in führenden Positionen kommen aus den höchsten Kasten, und das ist ja auch erwähnenswert. Und als letzter Punkt vielleicht zu der Frage, ob es ein linkes Bewusstsein gibt. Ich glaube, das ist zu früh zu sagen. Ich glaube, man kann von einer sozialen Bewegung sprechen, die sehr viele Menschen mobilisiert, um zu sehen, auch sehr viele Menschen, die für Modi gewählt haben, zu sehen, was die Realität sein Versprechen ist, das irgendwie einfach zu auszudrücken.
Entschuldigung, ich war wieder gemutet. Ja, das ist sehr, sehr, sehr interessant. Kommen wir, oder ich versuche jetzt ein bisschen sozusagen, um bei den aktuellen Ereignissen auch zu bleiben. Was hat die Modi-Regierung jetzt eigentlich getan, oder wie hat sich ihre Reaktion jetzt im Laufe dieser Monate verändert? Ich habe gelesen, dass sie eigentlich vorgeschlagen haben, dass dieses in Kraft tretende Gesetz um 18 Monate verschoben werden soll. Dies wurde aber von Bäuerinnen jetzt abgelehnt. Glaubst du, dass es dieses Jahr möglich sein wird, die Einführung der Gesetze überhaupt zu verhindern? Oder Entschuldigung. Und genau, ja. Also siehst du jetzt viele Chancen auf Erfolg für dieses Jahr? Wie geht's weiter?
Ja, gute Frage. Also kann man auch schlecht vorhersehen, aber man könnte sagen, als erstes, dass diese Gesetze sind nichts Neues. Die Kongresspartei hat auch versucht, ähnliche Gesetze vorzuschlagen und ist dann zurückgetreten 2011, 2012. Und sogar im Parteiprogramm hatte die Kongresspartei vor den jüngsten Bundestagswahlen in 2019 zwei ähnliche Gesetze vorgeschlagen, wo es um ähnliche Dinge ging, sozusagen der Eröffnung der Märkte bezüglich des Agrarsektors. Und in dem Sinne sind diese Gesetze nichts Neues. Also die BJP hat sogar in unterschiedlichen Konfigurationen sich dagegen geäußert, als sie in der Opposition waren. Eines ist klar, je nachdem, also es könnte die Kongresspartei sein, es könnte die BJP sein. Sie haben finanzielle Unterstützung von Kräften, die unbedingt diese Gesetze in Kraft treten wollen. Und sie wollen, dass diese Gesetze in Kraft treten. Und in dem Sinne kann man aber als Widerstand oder als Gegenstoß vielleicht in vier Arenen in der nächsten Zeit aufmerksam sein. Es gibt Wahlen nämlich in Westbengalen, in Assam, in Kerala und in Tamil Nadu. Also in Kerala und Tamil Nadu im Süden, in Westbengalen im Osten. Westbengalen war auch lange ein Bundesland, was von der Kommunistischen Partei Indiens regiert wurde. Sie haben aber vor einigen Jahren verloren und jetzt regiert die TMC da. In Assam wird es auch zu sehen, ob es seit den Protesten gegen die Staatsbürgerschaftsgesetze irgendwelche Rückmeldungen zu sehen sind in der Bevölkerung. Und diese vier Bundesländer sind auch in dem Zusammenhang wichtig, dass sie Bundesländer sind, die sozusagen Oppositionsparteien, Assam vielleicht ein bisschen eine Ausnahme, aber ja, auch Oppositionsparteien in der Regierung haben. Also das heißt, wenn es eine linke Koalition bilden sollte in nächsten Bundestagswahlen in 2024, dann werden diese vier Bundesländer auch dafür wichtig sein. Das heißt, man wird sehen, ob es irgendwelche Reaktionen gibt aus diesen Bundesländern in den in Wahlen. Klar gibt es auch so regionale Themen, die sie beschäftigen. Nicht nur die Bäuerinnengesetze, die nicht unbedingt alle diese Bundesländer beschäftigen. Was kann man vorhersehen? Also diese 18 Monate diese Idee mit wo sie diese Gesetze 18 Monate verschieben wollten, das war auch strategisch an Betracht der Regionalwahlen gedacht von der Regierung, oder so kann man das einschätzen, oder so kann man ja vielleicht gut spekulieren. Und das haben die Bäuerinnen und Verbände klar abgelehnt, weil es geht ja nicht darum, wann es kommen soll, sondern sie wollen halt keine Eröffnung der Märkte ohne einen Mindestpreisgarantie. Es gibt mittlerweile unterschiedliche Fraktionen, die sagen, okay, wenn es eine Mindestpreisgarantie gibt, dann vielleicht könnten wir sogar an Ambanis oder Adanis oder großen Konglomerate verkaufen. Das ist aber ein Widerspruch in dem Kapitalismus und es könnte aber so laufen. Also man weiß es nicht. Okay, ich will jetzt nicht spekulieren. Ich würde sagen, man kann auf jeden Fall mit härteren Maßnahmen der Regierung rechnen, mit die Medien mundtot machen, mehr und mehr Menschen verhaften. Es gibt bereits einige Gesetze, die die Polizei erlauben, Menschen in Haft zu nehmen. Also nicht mal Untersuchungshaft, sondern ja, sie werden auch nicht freigelassen. Manchmal kommen sie auch nicht vor Gericht. Also härtere Maßnahmen der Regierung in der näheren Zukunft und aber auch eine starke Bewegung um Delhi herum und eine Mobilisierung in anderen Orten Indiens mit vielleicht, hoffentlich, mal sehen, Konsequenzen in den Regionalwahlen. Also so viel kann ich vielleicht als bescheidene Vermutung sagen.
Ja, danke. Es ist wieder so viel. Das ist echt ein sehr reiches Gespräch. Und du hast uns jetzt viele, viele Informationen gegeben, auch über die Wahlen und über die möglichen Entwicklungen in der Modi-Regierung. Natürlich ist das zu befürchten, oder? Dass sie jetzt härter reagieren. Die Frage ist dann, was das für ihre internationale, ich meine, jetzt, Trump ist jetzt weg. Das macht es, glaube ich, schon ein bisschen schwieriger für Modi. Nicht, dass Biden jetzt ein großer lieber Liberaler ist, aber ich glaube, da kommt ein bisschen mehr so Gegenwind jetzt aus dem Westen, als es bei Trump war. Schau mal, wie das sein wird. Keine Ahnung. Es gibt auch sehr viele Ähnlichkeiten, finde ich, wenn du von härteren Maßnahmen sprichst und von Polizei und ohne Untersuchungshaft mit Amerika, wo die Leute, die demonstrieren gehen, die Links sind natürlich immer wieder eingekesselt werden und ins Gefängnis kommen oder irgendwelche Probleme haben. So, wir müssen uns jetzt langsam leider aber verabschieden. Aber bevor wir das machen, ich wollte dich auf die Medien ansprechen und wie Indien und dieses Thema überhaupt besprochen wird in den Medien, also in den, sag mal, englischsprachigen und deutschsprachigen. Du hast zu Beginn dieser Sendung gesagt, dass nur Neues Deutschland über das Thema geschrieben hat in Deutschland zu Beginn der Streiks, wenn ich mich richtig erinnere. Aber vielleicht besserst du mich aus. Ich sag mal so, ich habe das so verstanden oder ich habe das so wahrgenommen, dass nicht viel über Indien wirklich geschrieben worden ist oder gesprochen worden ist. Und wo ich mich informieren wollte, ich meine, ich habe sozusagen in englischen Podcasts ein paar gute Interviews gehört, wie gesagt, mit Vijay Prashad, und da habe ich auch ein paar Texte von ihm gelesen zu den Themen, und auch von Viju Krishnan habe ich ein gutes Interview gehört. Aber es ist nicht wahnsinnig viel sozusagen darüber geschrieben worden, und vor allem in den letzten Wochen gab es ziemlich viel los in Indien, auch diese Geschichte mit dem Internet und Delhi und auch jetzt eine, ich kann mich jetzt wieder nicht erinnern, wie es heißt, aber eine Zeitung, die gerade Probleme hat oder gesperrt worden ist. Ich meine, es kommen Details oder ich kann mich gut genug informieren, aber es ist jetzt nicht sozusagen der Mittelpunkt jetzt von linken Diskussionen gewesen, habe ich den Eindruck gehabt. Und du erwähnst erwähnst ja auch in deinem Artikel, Indien spielt eine global unglaublich wichtige Rolle, auch die Landwirtschaft spielt in global eine wichtige Rolle. Du beziehst dich da auf Tomaten, die zum Beispiel für Ketchup produziert werden. Das letzte Mal habe ich Paradeiser gesagt übrigens, bei dieser Sendung, jetzt sage ich Tomaten, um niemanden zu beleidigen. Und das ist aber halt leider nicht wirklich viel in den internationalen Medien über das Ganze berichtet worden. Warum glaubst du, dass das so ist, wenn ich dich das fragen darf? Hat das etwas mit Ignoranz zu tun von Indien, überhaupt von indischen politischen Prozessen und von indischer Kultur oder auch von dem landwirtschaftlichen Sektor dort? Oder kann man sagen, und das ist eine offene Frage an dich, dass es vielleicht etwas mit westlicher Arroganz auch ein bisschen zu tun hat gegenüber Arbeiterinnenbewegungen oder Massenbewegungen, die halt nicht in der westlichen Welt stattfinden? Was sagst du dazu?
Klar, also ich meine, Ignoranz gibt's ja überall. Ich meine, vor allem, also ich kann von Indien sprechen, in Indien, und Arroganz auch. Sicherlich gibt es auch westliche Arroganz in vielen Hinsichten, aber ich würde vielleicht dafür plädieren, dass irgendwie man kann die Medienzyklen analysieren, und also wie nicht nur außerhalb von sagen Indien, wie über Indien berichtet wird oder über den globalen Südens, aber man kann auch über die kapitalistische Übernahme der Medien, des Internets sprechen, nicht? Das findet man ja überall, also ich meine, es ist ja in manchen Orten mehr reguliert, man könnte sagen, in Deutschland ist es so, dass man wenige, sagen, grauenhafte Sender hat und im Vergleich zu Indien zum Beispiel, wo aber was da interessant ist, ist dass die indische Berichterstattung der Mainstream-Medien ist nicht nur sehr regierungsnah, das wäre eine sehr schöne Sache, glaube ich, in solchen Zeiten. Es ist aber wirklich manchmal grauenhaft und unerträglich. Also man kann von alternativen Fakten und so weiter, was man von Trump kennt. In Indien ist es sogar in der Wissenschaft der Fall, dass die jetzige Regierung sich bereit erklärt für Mythen, die als Geschichte gelten sollten, also religiöse Mythen. Und ähnlich auch in der Newsbranche sozusagen. Da muss man aber sagen, zum Beispiel, dass Rupert Murdoch und die ganzen Netzwerke, die im gesamten im kapitalistischen System aktiv sind, in den USA, in Nordamerika, in Europa, auch jetzt zunehmend im globalen Süden, dass sie eine enorme Propaganda-Industrie vorbereitet haben. Nicht nur das, die jetzige Regierung hat mehr als 20.000 Angestellte, die nur für die IT-Bombardierung der WhatsApp, des WhatsApp-Universums nennt man jetzt das. Und man hat auch einen Begriff in Indien, das heißt WhatsApp-Universität, weil man bekommt ja seine Nachrichten, was nicht mal oft Nachrichten sind, sondern einfach Propaganda, weitergeleitete Propaganda-Nachrichten von WhatsApp. Und ist es auch schamlos vom Innenminister vor kurzem erklärt worden, wie es eigentlich funktioniert, dass man 50.000 Angestellte hat, die in weiterhin 50.000 Gruppen sich einmischen, und hat man eine Breite von fast gesamt Indien, also jeder Person in einer Familie, in jeder Familie zum Beispiel, eine Person in jeder Familie könnte vielleicht Propaganda empfangen. Da gibt es auch unterschiedliche Dinge, die man erwähnen könnte, aber da würde ich einfach vielleicht am Ende des Podcasts oder euch eine Liste geben von den Medien, die ich empfehlen kann, und die andere Menschen, die ja sich journalistisch und medientechnisch besser auskennen, ja, empfehlen würden. Du hast erwähnt, dass Caravan und Newsclick, also Newsclick wurde vor kurzem von der Regierung ja, attackiert, also das Büro wurde rechtmäßig, unrechtmäßig, kann man noch nicht sagen, es gab eine Fahndung, das Verfahren da, und sie haben alle Daten von diesem Büro weggenommen, weggesperrt, und dann gab es auch ja, einen Fall, wo die Twitter-Mitarbeiterinnen, ich glaube, es war in Delhi, wurden gedroht von der, von, ja, man weiß noch nicht von wem, aber von der Regierungsseite, dass sie die Twitter-Seite von Caravan, eine hervorragende Publikation, finde ich, sperren sollten. Und sie haben es gesperrt, einige Stunden lang, bis wann man herausgefunden hat, dass es so passiert ist unter solchen Umständen. Und sie haben sie damit gedroht, dass sie ihren Jobs verlieren würden, wie auch immer. Also es gibt sozusagen eine frontale offensive Strategie der jetzigen Regierung, die sowohl mit privaten Unternehmen, die sozusagen Nachrichten produzieren sollten, als auch mit ihren eigenen IT-Zellen und Infrastruktur arbeitet.
Genau. Wir müssen leider zum Ende kommen, also würde ich dich darum bitten, dass du uns doch jetzt kurz deine Liste gibst, also von ein paar guten Quellen, damit man sich besser informieren kann.
Genau, gerne. Also ich wollte auch sagen, Neues Deutschland war nicht nur das Einzige, es war die einzige Zeitung, die über 250 Millionen berichtet hat.
Ah,
aber
okay, alles Deutsch, klar.
Genau. Aber ich finde, genau. Caravan Magazine auf Englisch, Newsclick, auf Instagram gibt's Vibhu Grover, ich kann es aufschreiben später vielleicht für die Webseite oder so, Women with Opinions, die zwei Instagramerinnen würde ich empfehlen, und dann gibt's genau, News Laundry, und genau, ich würde vielleicht die drei erwähnen jetzt, die auf Englisch sind. Ja.
Okay, das ist super. Vielen Dank. Du hast von WhatsApp-Universitäten gesprochen. Das hat mich, du kennst dich ja aus dem Kalten Krieg, hat man von fliegenden Universitäten gesprochen, so im Ostblock, so wo Dissidents also halt sich getroffen haben, ja, miteinander zu diskutieren und so weiter und so fort. Diese Idee von so fliegenden Universitäten, plus ça change, es ist noch immer da, obwohl so viel Neues ja auch kommt mit diesen neuen Tech-Konzernen, die natürlich auch unsere Welt vollkommen eigentlich verändert haben und auch wie wir miteinander austauschen und wie wir auch unsere Protestbewegungen organisieren. Das finde ich schon spannend. Und herzlichen Dank auch für die Infos, für diese Tipps, diese Lesetipps. Ich werde mich den bedienen. Das ist gut zu wissen. Das ist eigentlich, ja, man kann sich halt ja informieren mit dem Internet. Das ist auf jeden Fall klar. Und wir haben auch viele Kommentare, die ganze Zeit laufende Kommentare gehabt. Genau. Okay. Ja, dann würde ich zum Schluss kommen und mich zuerst bei dir bedanken, Micha, dass du so viel Zeit genommen hast und dass du uns so ausführlich über diese verschiedenen Aspekte der Bewegung in Indien, dass du uns was erklären konntest und was darüber erzählen konntest. Vielen herzlichen Dank.
Hey, danke dir, Tamara. Es war ja auch gut für mich, darüber nochmal zu denken und mit dir zu diskutieren. Vielen Dank für die Einladung.
Natürlich, das ist eines der spannendsten Themen, glaube ich, was jetzt auf der Welt passiert, und ich habe versucht, mich zu informieren, aber jetzt fühle ich mich viel besser informiert. Und für unsere Zuschauerinnen und Zuhörerinnen, wenn ihr diese Diskussion gemocht habt, dann bitte unterstützt uns weiter mit einer Spende, halbzehn.fm/jacobin, da kommt der Link, da könnt ihr uns unterstützen und Neue Linke Medien unterstützen, damit wir solche Gespräche weiterführen können mit spannenden Aktivistinnen von allen Ecken der Welt. Letzte Woche haben wir mit einem Amazon-Mitarbeiter gesprochen über Bad Hersfeld und heute sind wir in Indien. Also das ist schon politisch. Ja, man bewegt sich halt jetzt ganz viel. Das finde ich ganz gut. So, vielen Dank, Micha, wieder für dieses wunderbare, spannende Gespräch. Und vielen Dank an alle, die heute geschrieben haben und auch Fragen gestellt haben. Ich hoffe, das war für euch auch so spannend. Und genau, damit möchte ich mich jetzt von euch verabschieden. Und ja, schönen Abend.